Ja, dann haben wir uns wieder so Kraft geholt für die Predigt jetzt. Ja? Gut, ich lese jetzt diesen Text, was vorhin erzählt wurde oder gesagt wurde von Thomas. Das ist in Johannes Evangelium, Kapitel 20, Verse 24 bis eben am Ende, so 29. Ich lese nach der Einheitsübersetzung. Thomas, genannt Didymus, das ist griechisch eigentlich, interessant, Zwilling, also das ist kein Name, Didymus, das ist eine, heißt Zwilling auf Deutsch. Also einer der zwölf war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen, wenn ich nicht die Male den Nägel an seine Hände sehe und wenn ich meine Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Acht Tage darauf, also das wäre der heutige Tag eigentlich, also der Sonntag nach Ostern, acht Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt und Thomas war dabei. Die Türen waren verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, streck deine Finger aus, hier sind meine Hände. Streck deine Hand aus und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Soweit also das Wort von heute und die Geschichte eben hier von Thomas. Ja, das hat die Doro schon, hast du fast meine Notizen gesehen? Interessanterweise, das, was du jetzt in 2 Minuten gesagt hast, ich versuche das in 20 Minuten zu sagen. Das ist so. Und Thomas wurde eben, das ist mein Anfang hier, Thomas wurde als der Ungläubige genannt. Und da wird es manchmal so der Ungläubige Thomas genannt. Aber eigentlich, wie Jesus hier in Vers 27 sagt, ist es sehr interessant, genau hinzuhören, sagt er, auf dass du nicht ungläubig wirst, also er ist noch nicht, sondern gläubig wirst. War auch nicht so ganz. Also, das ist einfach Sache, eine Geschichte so, dass man sagt, also er war jetzt nicht ungläubig, aber richtig im Glauben war er auch nicht. Also, das ist dann ein Zwischenzustand, kann man sagen. Also, das nennt man eigentlich Zweifeln. Er war im Zweifeln geraten. Und da kann man eigentlich, in diesem Zustand kennen wir von unserem Leben alle. Ich glaube, wenn ich jetzt hier fragen würde, wer hat in seinem Leben mal gezweifelt? Ich glaube, wenn du nicht die Hand hebst, wirst du vielleicht ein Lügner sein. Also, Hand aufs Herz, also wir haben alle mit diesen Zweifeln zu kämpfen gehabt in unserem Leben. Und nicht nur einmal, oder? Also ich öfters. Und Zweifel, das ist jetzt, man bewegt sich also, wenn man jetzt vom Glauben ist, dann passiert irgendetwas, was einem einfach den Boden und die Füße nimmt, alles in seinem Leben durcheinander gerät oder das, was einfach an Festigkeiten hatte oder glaubte zu haben, dann scheint, dass für ihn das verloren geht und so bewegt sich dann von diesem gläubigen Zustand Richtung Unglaube, also Zweifel. Es sind noch nicht an den Unglauben geraten, aber Zweifeln kann auch von anderer Richtung kommen. Also, dass man ungläubig ist, also nicht glaubt und dann seine Vorstellungen, wie auch immer die waren, ins Wanken geraten, wie auch immer, durch verschiedene Ereignisse in sein Leben oder Erkenntnisse oder was auch immer. Und dann wird er auch zweifeln. Das heißt, der Gläubige oder der Ungläubige können sich beim Zweifeln treffen. Also, wenn man das von welcher Perspektive man sieht, ist gut, ne? Das ist, das wollen wir jetzt sehen. Aber die Sache ist, wie man jetzt von diesem Zweifel ja dann zum Glauben kommt. Weil das ist das Wichtigste, das ist das Beste. Wenn Zweifel gut ist, aber nur dann, wenn das dann das Ergebnis und das Ende der Glaube ist. Und das wollen wir jetzt bei diesem Geschichte mit Thomas sehen, also ihn ein bisschen in seinen Weg zum Glauben hin begleiten. Also, das ist eben hier erstmal ein bisschen Verständnis über Thomas zu bekommen. Und auch die anderen Jünger waren noch nicht viel, viel besser. Aber jetzt machen wir das an die Person des Thomas fest. In seinem Leben sind sehr viele Dinge in den letzten Wochen, also damals, durcheinander geraten, beziehungsweise aus den Fugen geraten oder war nicht mehr so, wie er sich das vorgestellt hat. Also wir kennen die Ereignisse, ich nur kurz erwähnen. Und nicht nur das, was am Karfreitag passiert ist, das sowieso, aber fängt dann schon viel früher an. Also Jesus war ja schon vorher in Jerusalem und hat gewirkt. Und das lesen wir auch in den Evangelien. Und die Juden wollen ihn umbringen. Deswegen Jesus verlässt Jerusalem, geht ein bisschen nach Norden, und um sich eben da mit seinen Jüngern zu Schutz zu bringen. Und dann kennen wir die Geschichte mit Lazarus, Kapitel 11 von Johannes Evangelium. Lazarus wird krank, es wird einfach Jesus gesucht und Jesus bleibt da, wo er ist. Und Thomas sagt, okay, das ist vernünftig, wenn wir zurückgehen, ist es gefährlich für uns, schade um Lazarus. Aber dann, Jesus sagt, wir gehen doch. Dann hat er gesagt, kennen wir diesen Spruch, lass uns auch da hingehen und auch sterben. Also, zu Lazarus Gesellen. Dann, das war so sein, er war nicht so ganz überzeugt, dass es richtig ist. Nun aber, die Geschichte kennen wir. Lazarus wurde auferweckt von Jesus. Die Sache kam anders, also wurde Jesus nicht gesteinigt oder so, wie das die Juden eben vorher das vorhatten. Und dann, Thomas, kann man jetzt diese Achterbahn der Gefühle jetzt einfach mitverfolgen. Jetzt, okay, ja, der wird akzeptiert. Viele Juden, steht in den Evangelien, glaubten an Jesus, als Lazarus auferweckt wurde. Und dann kommt noch der Einzug nach Jerusalem, und dann wird sogar Jesus als der Sohn Davids, als der Messias, als der König, der Verheißene, von Gott über die Propheten gefeiert. Und dann sagte Thomas und die anderen Jünger ja auch, das ist das, wir haben es, jetzt kommt's, jetzt wird das Reich Gottes hier aufgerichtet werden und angefangen in Jerusalem, wie es ja dann auch die Propheten gesagt haben. Und Jesu Bewegung sozusagen gewinnt immer mehr an Kraft und die religiöse und politische Führer des Volkes werden immer kleiner und immer kleiner, und das Volk ist dann am, also Jesus hat einen Zuspruch und so weiter, und die Auseinandersetzung dort im Tempel mit den religiösen Führern, Jesus macht sich zu Schnecke sozusagen, immer wieder gewinnt diese Disputationen. Also da geht es immer hoch, Und dann auf einmal Karfreitag. Wie passt das rein? Gar nicht. Also auch die Begegnung Jesu mit Pilatus, das war die Möglichkeit, dass der König der Juden, der Messias, der verheißene Sohn Davids, jetzt den Repräsentanten des Römischen Reiches, der Weltreiches, das ist die Chance. Also das einfach den kaputt macht oder so ein Ende stellt der römische Macht in Jerusalem und in Judäa und dann bis nach Rom und dann auf die ganze Erde sein Reich aufbaut. Das war die Vorstellung. Und dann in dieser Begegnung, anstatt Jesus erfolgreich rauszukommen, wird verhöhnt und gegeißelt und schlussendlich gekreuzigt. Wie passt das zusammen? Das macht keinen Sinn. Also Zweifel. Oder? Also da würde ich sehr großes Verständnis haben und eben Gott sei Dank nicht nur ich, sogar Gott selber. Und das ist bei uns in unserem Leben ja oft das der Fall, dass irgendwas passiert in unserem Alltag oder in unserer Familie oder in unserer Arbeit oder in unserer Vorstellung von der Gemeinde oder von den Brüdern oder von Gott, Und das passt nicht mit unserem Bild zusammen. Wie passt das zusammen? Ja, wie kann Gott sowas zulassen? Dieser Gott, den ich glaube, die Vorstellung, von denen ich habe, passt das nicht. Oder wie kann eine Gemeinde so reagieren? Oder wie kann eine Christ so reagieren? Ja? Natürlich gucken wir immer auf die andere. Wir schauen nicht, wie wir reagieren, aber das ist normal, menschlich. Dann gibt es Krankheit oder Probleme in meinem Leben, in meiner Familie. Und dann komme ich, also meine Leben kommen aus den Fugen und ich bin nicht mehr so ganz überzeugt, dass das alles so richtig ist. Kennen wir das? Kennen wir alle, ne? Oder wir hören Argumente von Leuten und so weiter und dann, die sind plausibel und da scheint dann, ach ja, gibt es doch Fehler hier und ist es vielleicht das Ganze nicht so. Da kommen Zweifel. Und dann ist es eben der Weg, wie komme ich dann eben von diesen Zweifeln zum Glaube. Zwei Dinge möchte ich hier hervorheben, das hat die Dorothea auch kurz darauf hingewiesen. Das nächste ist die Gemeinschaft der Glaubensgeschwister. In Vers 24 steht hier eben, dass dieser Thomas, der Zwilling, er war nicht mit ihnen, als Jesus eben die Woche davor in der Auferstehungssonntag ihnen erschienen ist. Und dann sehen wir hier auch so, da müssen wir festhalten, also er war eben nicht dabei und man fragt sich eben, warum. Ich weiß es nicht, ich kann nur vermuten, aber es ist so, wenn man so eine Glaubenskrise oder überhaupt eine Krise in seinem Leben hat, es gibt zwar, zumindest kann man sagen, zwei verschiedene Reaktionen von uns Menschen. Das eine ist, wir wollen mit anderen Menschen zusammen sein, also Stunden sitzen und das einfach drüber reden, ja, so das verarbeiten, dann wir wollen einfach miteinander, also wir wollen nicht allein sein, wir wollen das Ganze verstehen und einen Reim daraus machen, ja. Das ist eine Reaktion. Andere Menschen, die gibt es auch. Ich gehöre wohl weniger dazu, aber das gibt andere Menschen, die wollen nichts mehr sehen, ja. Die ziehen sich zurück. Die wollen nichts, keine Menschen sehen, nichts hören. Die wollen erstmal sie mit ihren Gefühlen, mit ihren Gedanken selber zurechtkommen, ja. Die suchen die Einsamkeit. Ja, da gibt's auch solche Menschen, komischerweise. Also, und vielleicht Thomas war einer von denen, ja. Nicht, und deswegen denke ich, er wollte Abstand halten von alledem. Ja, das war nicht da. Und eben durch dieses, was sagen wir an sich nicht, also schlecht oder, ja, verrechtigt ist, dass man so reagiert, aber er hat was verpasst dabei, dem Sonntag davor, dass er nicht dabei war. Und dann, als die Jünger das ihm erzählt, also das, ich will das erstmal daran festhalten, also sagen, interessant ist aber, dass eben trotzdem, als er sich zurückgezogen hatte, er hatte den Kontakt zu den Jüngern nicht ganz abgebrochen. Das ist ein wichtiger Punkt hier. Den Kontakt zu den Glaubensgeschwistern nicht abbrechen. In dieser Zeit, wo ich mit den Zweifeln zu kämpfen habe. Und auch interessant ist auch Jesus, wo er hier dann die Woche drauf, dem Sonntag drauf, wieder wegen Thomas eigentlich, das eigentlich Thomas ist ja die Hauptperson in dieser Geschichte, er erscheint ja wieder den Sonntag drauf zu den Jüngern, also zu wo sie wieder versammelt sind in derselben Ort und er beschäftigt sich eigentlich ja nur mit Thomas. Und er begegnet ihn aber nicht irgendwo in seiner Einsamkeit in dem Sinne, sondern auch wenn der Thomas dann doch sich entschlossen hat, nachdem er das gehört hatte von ihnen, dass Jesus auferstanden ist, sagte, hatte sie wieder zurückbewegt und in die Gemeinschaft. Und Jesus honoriert das in dem Sinne, dass dann wieder, wie sie versammelt sind, erscheint dann mittendrin in dieser Versammlung. Was will ich dann nicht sagen? Die Gemeinschaft der Glaubensgeschwister ist ein sehr wichtiger Bestandteil in unserem Glauben. Glaubensleben. Wenn wir von Zweifel in den Glauben kommen wollen, wir dürfen uns klar erstmal uns zurückziehen, das ist richtig, aber niemals abbrechen. Niemals die Gemeinschaft abbrechen. Und Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und gerade das sage ich das, weil wir kommen von einer Zeit, zwei Jahre lang Corona. Also wir haben es, ich weiß nicht, wie es bei euch gewesen ist, in Deutschland oder hier in der Gemeinde, aber in Griechenland und auch bei uns in der Gemeinde, aus Angst, krank zu werden oder etwas Schlimmes hinzubereiten. Viele Leute haben sich zurückgezogen. Und ich würde sagen, auch manche Leute vielleicht aus Bequemlichkeit haben gesagt, oh ja, warum soll ich in die Gemeinde gehen? Ich höre die Predigt ja auch live, über Livestream oder später im Internet und da kann ich auch andere Predigten und so weiter von anderen Gemeinden, die viel besser predigen, die Leute, kann ich mir auch anhören. Das ist alles schon gut. Aber das ist nicht das Gleiche, hier zu sein präsent. Ich weiß nicht, ich kann das nicht erklären, ich bin keine Soziologe oder Anthropologe, ich bin eher Theologe und ich weiß, dass die Bibel sagt, dass wir zusammenkommen. Aber auch vielleicht eine Soziologe und Anthropologe sagen, es geschieht was, wenn Menschen zusammenkommen. Es geschieht was. Wir haben in Griechenland das Wort Parousia, Gegenwart. Ich bin gegenwärtig. Und es ist ein sehr wichtiges Wort. Also, dass einfach eine seine Parousia hat, seine Gegenwärtigkeit darstellt. Also, es passiert, du machst was und der andere, der auch gegenwärtig ist, macht was an dich. An dir, sagen wir, ne? Ja. Also, das ist wichtig. Und es ist ja noch der zweite Punkt, also das ist das eine, sage ich, wo wir die Gemeinschaft mit den Glaubensgeschwistern wichtig finden. Auch jetzt, wenn jetzt nicht im großen Rahmen, kann man auch im kleinen Rahmen auch irgendwo zwei oder drei, sagt Jesus, das ist sehr bescheiden. Also da geschieht etwas. Aber nie allein, nie isolieren, nie allein bleiben. Das ist ein sehr wichtiger Punkt in meiner Krisezeit. Doch irgendwie die Gemeinschaft, die gegenwärtige Gemeinschaft suchen. Und der zweite Punkt, wo ich hier also sagen möchte, das ist die Begegnung mit Jesus. Das wurde auch gesagt von dir. Begegnung mit Jesus. Also Jesus kommt wirklich in diese Gemeinschaft hinein und das Interessante ist, er sagt das Gleiche, was er auch davor die Woche gesagt hat. Dann sagt er, also bei seinem Auferstehungssonntag, Friede sei mit euch. Das ist interessant. Also, okay, das kannst du sagen, okay, das ist ja ein jüdischer Gruß, also was soll er sagen, also Servus oder was? Also sagt er Friede sei, Shalom. Ja, aber das ist viel mehr, denke ich, als das irgendwie so eine Gruß, hallo. Es ist mehr, also das ist einfach, weil Thomas und auch die anderen leben ja in einer Angst und in einer Ungewissheit. Sie leben ja in einer, in ihrem Gefühlsleben sind sie ja auch so aufgewühlt und durcheinander. Und da hat man eben nicht diesen inneren Frieden. Und das ist wichtig, dass ich dann einfach, wenn ich jetzt dann Jesus vor mir sehe, wie Jesus wahrnehme, dann kommt etwas, da passiert natürlich etwas, dass es einfach viel, viel stärker und tiefer ist, als wenn ich einfach nur irgendwie anderen Menschen begegne. Das ist dann, wo Jesus selber mir die Gewissheit gibt. Nicht nur, dass er lebt, er ist ja lebendig, das ist, macht viel aus, also das zu vergegenwärtigen, dass nicht nur jetzt der Jesus gestorben ist und einfach für meine Sünde gestorben ist und ich komme nicht in die Hölle und ich gehe und so weiter, wenn ich an ihn glaube. Das ist gut, aber es ist was ganz anderes von Qualität, wenn ich wahrnehme, Jesus ist lebendig in meinem Leben. Ich begegne ihn und er gibt mir seinen Frieden. Ich erkläre das ein bisschen. Also, wenn Jesus wirklich lebt, wie wir das ja letzten Sonntag gefeiert haben, dann ist vieles in dieser Welt ganz anders, als wenn er nicht leben würde. Wenn Jesus wirklich lebendig ist, von Tod auferstanden und er lebt, und er ist wirklich auch, wie Thomas Peter auch bekennt, Herr und Gott, der alleinige Herr und Gott, mir ist gegeben alle Macht im Himmel auf Erden. Wenn wirklich diese Tatsache Wahrheit ist, dann kommt in mein Leben, also diese Wahrnehmung, diese Tatsache macht in mein Leben was. Und das Erste, was es macht, eben ist Friede. Ich komme zur Ruhe. Weil ich weiß, dass was mich beschäftigt, was mich einfach jetzt Angst macht, was mich beunruhigt, was mich einfach durcheinander bringt, was mich mein Leben einfach eventuell droht kaputt zu machen, das ist nicht das Ende. Es ist nicht dein Schlusspunkt. Darüber hinaus gibt es jemand, der darüber steht, der die Macht darüber hat und die Kontrolle darüber hat. Und ich brauche keine Angst mehr zu haben. Auch wenn das Schlimmste vor mir steht. Weil Jesus lebt. Das gibt mir Ruhe, innere Frieden. Also es ist nicht nur so ein Gruß, die Begegnung mit Jesus dort. Und das andere, was ich auch sehr, also das sehr wichtig ist für mich, dass er zeigt auch Verständnis für Thomas. Er kommt nicht daher und sagt, hallo, wie kannst du eigentlich zweifeln? Ich habe das doch alles vorher gesagt, dass ich in Jerusalem gekreuzigt und auferweckt werde. Das musst du einfach zuhören, wenn ich rede. Das Problem kennen wir alle. Keine Zuhörer zu, wenn wir reden. Ja, haben die Jünger auch nicht gemacht. Oder was ist das mit dir? Du glaubst nicht deine Glaubensgeschwister. Also die haben dir gesagt, dass ich auferweckt und dass ich erschienen bin. Und du sagst, ich glaube nicht, ich will meine Finger da und meine Hand daher. Das ist so ein Blödsinn. Also was ist das mit dir? Oder wo warst du eigentlich letzten Sonntag? Kennen wir das, ja? Ah ja. Nein, gar nichts davon. Er sagt einfach, hier bin ich. Komm, hier bin ich. Ich habe deine Sorgen und deine Ängste, deine Zweifel wahrgenommen. Ich weiß davon. Aber ich will nicht, dass du ungläubig wirst, sondern dass du gläubig wirst. Das ist toll. Ich bin nicht hier zu verurteilen. Jesus ist heute hier nicht unter uns, um irgendjemand von uns zu verurteilen. Das wäre eigentlich Teufelswerk. Er ist nicht der Teufel. Der Teufel verurteilt. Jesus heilt. Jesus tröstet. Jesus lädt ein. Jesus liebt uns. Im wahrsten Sinne des Wortes, mit einer Liebe, die wir uns nicht vorstellen können. Er ist dafür da, uns das einfach mitzuteilen. Und sollen irgendeine Lügen, die einfach so in unseren Kopf hinein irgendwie gepflanzt sind, vielleicht von klein auf, ich weiß nicht, werden wir sie nicht los. Sollen wir die einfach mal Jesu Wahrheit in uns wirken lassen. Er ist nicht da zu verurteilen. Er ist nicht in diese Welt gekommen, damit diese Welt richtet, sondern damit diese Welt rettet und helfen kann, möchte. Natürlich, wenn wir ihn zulassen. Er macht es nicht mit Gewalt. Er lädt ein. So, und das macht er mit Thomas und das finde ich sehr toll und sehr wichtig. Das macht er auch mit uns. Und das ist wichtig, also die Begegnung mit den Geschwistern und den Glaubensgeschwistern nicht total sich abschotten, also immer noch Kontakt halten, auch wenn man das einen wirklich daran ist, wegzubleiben. Oder eben auch diese Begegnung gerade da mit Jesus. Dass Jesus einfach so in sein Wort, in Gebet, in der Gemeinschaft, dass man einfach wahrnimmt, dass Gott einfach zu ihm spricht und einfach Evangelium spricht, also eine gute Botschaft geben möchte des Friedens. Und der Annahme. Das ist das, was uns geben möchte. Und dann kurz noch dieser Glauben. Also wenn man zum Glauben kommt, hat man dann passieren zwei Dinge. Das erste ist Bekenntnis. Da sehen wir bei Thomas, Thomas hat nicht die Hand und so weiter gemacht und so. Das war die Erscheinung Jesu und die Begegnung mit Jesus war für ihn ausreichend. Und dann gibt er hier ein Bekenntnis, das eigentlich das ganze Johannesevangelium sozusagen endet mit dieser Begegnung, also gipfelt in diesem Bekenntnis. Das ganze Johannesevangelium ist eigentlich nichts anderes als so, dass man an Jesus als den Sohn Gottes, als den Sohn Davids, als den König und Gott erkennt. Also wenn man das von vornherein bis eben am Schluss, es geht darum, diese ganze Aufführungen, was der Johannes an Wunder und auch an Reden Jesu, Auseinandersetzungen, darauf zielt das alles, wie in keinem anderen Evangelium. Und hier ist das Bekenntnis des Zweifeln des Thomas, ist das Bekenntnis, wo dann Johannes wählt, dieses Ereignis, um eben ans Ziel zu kommen, seines Evangeliums, diese Aussage, mein Herr und mein Gott. Also ein Bekenntnis. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt in meinem Leben. Wenn ich zum Glauben gekommen bin, das Natürlichste, was ich eigentlich tue, dann ist das zu bekennen. Es ist genauso wie eine natürliche Sache ist, wenn ein Baby geboren ist, dass er einfach schreit. Also wie jeder wird einfach große Besorgnis haben, wenn das Kind nicht schreit. Oder? Also manchmal geben sie noch eine Klaps auf den Popo, dass er schreit. Also brauchen wir eine Klaps auf den Popo, dass wir bekennen. Da möchte ich den gern heute geben. Es geht nicht anders. Wenn ich Leben habe, wenn ich Jesus erkannt habe, wenn er wirklich das ist, was er ist, und ich so wahrgenommen, dann möchte ich das, muss ich nicht, das Wort muss ist falsch. Ich möchte es, ich will es, ich kann nicht anders. Dass ich das bekenne, das ist Reihe. Und ein Bekenner davon wird in meinem Umfeld, genau wie der andere sich ja zu irgendeiner Sache bekennt, die einfach, man würde sagen, vor ein paar Jahren würde man schämen darüber, aber jetzt sagt er das. Und ich kann mich doch nicht schämen, dass ich sage, dass ich glaube an Jesus. Er ist mein Herr und mein Gott. Hallo, heute ist es so wichtig, dieses Bekenntnis, einfach da, wo wir sind, in der Öffentlichkeit oder in Privatgesprächen, bei den Familientreffen, wenn auch viele Leute da nicht an Jesus glauben, oder auch bei der Arbeitsplatz. Genauso, wie sagen, ich habe heute eine Hose und ein T-Shirt an oder ein Hemd, ich bin auch Christ und Jesus Christus lebt und er ist mein Herr, mein Gott. So einfach ist das. Natürlich kann man das nicht so sagen, aber dass man so einfach das bekennt, wenn es darauf ankommt. Und das Zweite, was wir hier sehen, was hier mit Thomas passiert ist, er hat wieder die Fähigkeit bekommen oder bekommen durch den Glauben die Fähigkeit zu sehen. Also er war blind, konnte sagen, dass der Unglaube und der Zweifel nimmt uns die Sicht weg, aber der Glaube macht uns wieder sehend. Man kann sagen, durch den Glauben können wir Sachen sehen, die sonst mit unseren Augen nicht sehen können. Und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Der Glaube, also wir haben das in Griechisch einen Ausdruck, das heißt, wir können durch die Dinge hindurch sehen. Das ist ein Wort. Ich weiß nicht, was es in Deutsch gibt, so als Wort, aber fällt mir. Also ein Durchbruch, dass man durch die Dinge sieht, die man nicht so sehen kann. Also der Glauben öffnet mir die Augen. Also auch das, was hier in dieser Weltgeschichte, jetzt gerade mit dem Krieg und auch Corona sind noch nicht weg und so weiter und auch diese ganze Ängste, die Leute haben und ich hoffe, keiner von uns, werden wir auch hier in den Krieg verwickelt und werden hier auch in Bomben fallen oder werden wir hier auch dann in den Supermärkten nicht mehr Öl oder Öl gibt es bei uns bei Margot. Also, das ist so gut. Bessere Qualität, also Öl gibt es, also braucht keine Angst haben. Aber die Leute, die haben es dann, ja, die haben Angst, weil die nicht sehen können. Oder sie sehen nur das, was eben ihnen vorgeserviert wird, in den Nachrichten, in den Medien, in den Gesprächen und sehen der Nachbar dann läuft zum Supermarkt und holt sich dann eine ganze Wagen voll mit Mehl und Öl und das muss ich auch machen. Nee. Wir sehen weiter. Der Glaube hilft uns, dass wir weitersehen. Dinge, die die anderen Menschen nicht sehen können, deswegen geraten sie ja in Angst und Schrecken. Und das ist für mich wichtig. Deswegen sagt Jesus in der Rest Weise ganz zum Schluss, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Weil sie durch den Glauben Dinge sehen, die die anderen nicht sehen können. Also, es lohnt sich, an Jesus zu glauben. Wenn du das bis jetzt nicht gemacht hast, dann lade ich dich heute ein dafür. Es gibt nichts Besseres in deinem Leben, noch nichts Wichtigeres. Wirklich, es ist das Wichtigste, dass du an deinem Leben hier nicht allein gehst, sondern einfach mit diesem Jesus, der lebendig ist, dass du mit diesem Jesus dein Leben bewältigst und nicht nur in diesem Leben schaust, sondern auch darüber hinaus. Aber auch in diesem Leben nicht nur das ist, was hier ist, unsere Augen und Ohren wahrnehmen, sondern auch, was darüber hinaus uns Jesus zeigen möchte. Er ist der Herr und Gott. Und wenn du in Zweifel geraten bist, dann hoffe ich, dass Thomas dir ein Beispiel ist, dass Jesus dich begegnet in dieser Gemeinschaft der Gläubigen und dass er dich dann ja, zum Glauben hin stärkt und führt und befestigt.